Also daher, ich glaube, man muss auch manchmal den Mut haben, die Dinge zu machen, wo sowieso jeder glaubt, das wird nichts, weil dort hat man die größten Chancen zu gewinnen. Und das ist daher für mich auch so ein Learning. Hebe auch dann die Hand, wenn die anderen es nicht tun.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
Es gibt wenige Unternehmen, die im Düsseldorfer Stadtbild so präsent sind wie Vodafone. Ihr alle kennt ja den Campus des Kommunikationskonzerns. In dem 19 Stockwerke hohen Büroturm in Herth arbeiten normalerweise tausende Menschen. Seit über einem Jahr aber ist die Deutschlandzentrale des Unternehmens komplett leergefegt. Ja, und auch der Chef Hannes Ahmetzreiter ist nur noch selten in Düsseldorf. Er managt die landesweit 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus München von seinem heimischen Schreibtisch. Und genau da habe ich ihn auch für diese Podcast-Folge erreicht. Ich wollte von dem Österreicher wissen, wie sein Weg verlief. Vom geisteswissenschaftlichen Studium in seiner Geburtsstadt Salzburg hinauf in die Chefetage einer Firma, die in Deutschland rund 55 Millionen Kunden hat. Der 54-Jährige wird euch gleich berichten, warum er es schon mit Mitte 30 in den Vorstand der Telekom Austria schaffte, wie er dort seine Frau Marie-Helene kennenlernte und wieso die Top-Managerin wegen ihm das Unternehmen verlassen musste. Mein Name ist Maximilian Nowrot und ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen mit diesem Gespräch über mutige Entscheidungen, niedrige Aktienkurse, rufschädigende Drückerkolonnen und natürlich den harten Wettbewerb mit der Telekom. Übrigens hat mir der Vodafone-Deutschland-Chef kurz vor der Podcast-Aufzeichnung spontan das Du angeboten. Insofern würde ich jetzt einfach mal sagen, Bühne frei, hier kommt Hannes.
Was ist die wichtigste Eigenschaft, die du als Chef in diesen Zeiten brauchst?
Zuhören können und ein Gespür zu haben, obwohl man im Homeoffice ist, wie es den Mitarbeitern geht und wie es am Markt geht.
Du hast häufiger im Ausland gelebt und gearbeitet, unter anderem in Kalifornien, London, Kairo und sogar in Bulgarien. Hast du ein Lieblingsland?
Ja, Lieblingsland wird schon meine Heimat bleiben, Österreich. Und ich liebe daran einfach die Berge, das Skifahren, die Seen, dieses Kleinod aus Natur und Kultur finde ich einfach schon sehr charmant.
Du hast 1994 zum Thema Biervermarktung promoviert und der Fokus der Forschung lag damals auf Image und Design. Wie ist das beim Altbier? Welches schmeckt dir da in dieser Hinsicht am besten?
Es ist herrlich, in Düsseldorf hier auch in der Altstadt zu stehen, an diesen Städtischen und dort ein Altbier zu trinken, zum Beispiel beim Füchschen. Das ist dort um die Ecke, wo ich auch tatsächlich wohne.
Du hast zwei Töchter, 8 und 13 Jahre jung. Was würdest du sagen, wenn die eines Tages mal einen Job bei der Telekom annehmen?
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, weil sie derzeit schon mitkriegen, wie sehr das Emotionen entfachen kann. Also von daher, aber sie können natürlich tun lassen, was sie wollen. Also ich freue mich, wenn sie das Richtige finden. Ich freue mich, wenn sie erfolgreich und glücklich sind. Und wo sie dann letztlich sind, ist völlig egal. Manches wäre aber ein bisschen schwieriger, gebe ich ja zu.
Du setzt dich für Programmieren als Schulfach ein. Wie steht es um deine eigenen Coding-Skills?
Ja, ich versuche mich da schon damit auseinanderzusetzen und wir haben zum Beispiel als Exco einmal auch einen gemeinsamen Coding-Kurs gemacht, einen kleinen. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, was man machen kann und wie man damit die Welt verändern kann. Man muss nicht selber der beste Programmierer werden, ich werde es auch nicht mehr werden, aber man muss wissen, was man machen kann und man muss auch wissen, was daraus entstehen kann. Wenn man das gut einschätzen kann, dann kann man in größeren Kontexten denken und das ist daher, glaube ich, wichtig.
Du bist leidenschaftlicher Skifahrer und sogar vom österreichischen Skiverband zertifizierter Lehrer. Wie hältst du dich denn aktuell im Homeoffice fit? Weil dieser Sport ist ja eher schwer auszuüben derzeit.
Also ich versuche schon regelmäßig zu trainieren. Und was bedeutet das? Das heißt, laufen gehen, Das heißt auch ins Fitnesscenter gehen, wenn man es kann, oder eben auch draußen eben meine Trainings zu machen. Auch die Möglichkeit, über digitale Apps es zu nutzen, zum Beispiel 8Fit oder andere. Und Yoga am Freitag, also immer Freitagmorgens Yoga. Also diese Mischung, also versuche schon fast jeden Tag etwas zu machen.
Okay, dann die letzte Frage zum Einstieg. Was darf in deinem Homeoffice auf keinen Fall fehlen?
Mein iPad. Also das ist etwas, das habe ich immer dabei. Auch die jetzige Videokonferenz ist über das iPad geführt. Das ist mir einfach das liebste Tool. Es ist einfach, es ist mobil, es ist transportabel, es ist klein, es ist leistungsfähig, gute Soundqualität, gute Videoqualität. Also von daher, ich finde das einfach echt gut.
Hannes Amelsreiter, herzlich willkommen bei unserem Podcast Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Wir haben eine Premiere heute, zumindest für mich, denn das ist das erste Mal, dass ich hier einen Gast nicht persönlich im Studio begrüße, sondern wir sind quasi verbunden über Teams und du bist in München. Woran liegt das eigentlich? Haben die da besseres Internet als bei uns in Düsseldorf?
Nein, wir haben national ein sehr gutes Internet und das hat damit zu tun, dass ich mit Familie hier in München lebe und bin dann an normalen Tagen außerhalb Coronas, üblicherweise so von Montag bis Donnerstag circa in Düsseldorf am Campus und habe dort auch in Düsseldorf eine Wohnung und bin dann am Freitag üblicherweise im Office in München in Unterföhring. Bin ich oft im Homeoffice nicht so sehr, weil ich eigentlich gern Menschen treffe. Ich erfahre dabei sehr viel mehr über das Business, als ich aus dem Homeoffice heraus erfahren könnte.
Ja, ich kann mir das vorstellen, dass es nicht so einfach ist. Ihr habt ja 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile, die zu managen von München aus, vom Internet aus. Also wie schaffst du es, nah genug dran zu bleiben an der Basis in diesen Zeiten?
Das geht sehr gut. Es geht aber auch deswegen gut, weil wir sehr viel überlegt haben, wie wir es machen. Und wir haben gerade auch in der Zeit, aber auch davor schon sehr viele neue digitale Formate eingeführt. Es gab davor einen Townhall-Talk, immer am Montag, 30 Minuten. Ich erzähle etwas über die Entwicklungen, was wir gerade tun, was gerade ansteht und informiere daher sehr intensiv und detailliert über das Unternehmen. Gleichzeitig haben alle Mitarbeiter, nämlich wirklich alle, die Chance, auch Fragen zu stellen. Und damit hat man immer einen perfekten Informationsstand. Damit fühlt man sich immer super informiert. Und das ist wichtig, gerade in Zeiten, wo man sich nicht sieht. Also das ist ein Instrument. Dann machen wir auch den Podcast immer wieder. Der letzte war über Interkulturalität. Also immer wieder auch spezielle Themen, die wir dann vertiefen mit einem Podcast. Und,
also du machst einen eigenen Podcast für deine Kolleginnen und Kollegen? Okay.
Nur für die Mitarbeiter. Ist nicht offen, also ist nicht jetzt eingestellt auf Spotify oder wo auch immer, sondern ist nur fürs Unternehmen. Und wer dieses Format mag, der kann da mal reinhören. Wer es nicht mag, hört eben nicht rein. Also von daher diese Angebote zu machen, immer wieder zu informieren, auf spezielle Themen einzugehen und damit so eine Fülle zu schaffen, wo man sich als Mitarbeiter einfach gut aufgehoben fühlt, wo man sagt, coole Firma, machen gute Sachen, sehr modern, probieren immer wieder auch Neues aus und das ist der Teil des ganzen Konzeptes.
Ja, sehr spannend. Über diese Firma werden wir gleich auf jeden Fall noch zu Genüge sprechen, aber ich dachte, wir sprechen erstmal lieber ein bisschen über dich und vielleicht auch ein bisschen über deine Vergangenheit, denn es ist wirklich sehr spannend. Du hast ja in Salzburg in Österreich Abi gemacht oder Matura, glaube ich, wie man dort sagt, ne?
Ja, genau.
Und dann erstmal Kommunikations- und Sportwissenschaften studiert. Da habe ich mich gefragt, wolltest du Sportjournalist werden oder was war das Ziel?
Ja, das war das Ziel. Und das war eigentlich sehr einfach abgeleitet aus den Bereichen, die mir Spaß gemacht haben, wo ich auch gut war. Und das eine war, es war immer schon Sport, alle möglichen Sportarten, möglichst viele, ein paar wirklich gut. Und dann auch Schreiben. Also mir hat das sehr gelegen und habe dann begonnen, eben diese Dinge auch zu studieren, sehr konsequenterweise. Und habe dann aber eigentlich gemerkt, ich bin lieber auf der Seite, wo etwas gemacht wird, worüber dann berichtet wird, als derjenige zu sein, der schreibt. Und das war dann irgendwie so diese Entwicklung hin zu Public Relations, also mehr auf dieser Seite des kommunikationswissenschaftlichen Tätigseins. Also aus dem heraus hat sich dann so ein Drift von Journalismus, PR, Werbung, Marketing ergeben. Und mein erster Job nach dem Studium in den USA war dann bei Procter & Gamble. Das ist einfach Hardcore-Marketing. Und es war damals wahrscheinlich, vielleicht immer noch, eine der besten Marketing-Schulen der Welt.
Und du bist dann direkt in die USA gegangen nach dem Studium?
Naja, ich habe dort mein Doktorat fertig geschrieben, also Research betrieben. Habe daneben noch die Gelegenheit gehabt, auch mitmachen zu können bei einem MBA-Programm in dem Teil, in dem ich dort war. Und danach eben zurückgekommen, die Prüfungen machen müssen, also diese rigorosen, diese mündlichen Prüfungen und habe dann sofort zu arbeiten begonnen. Und hätte ich nicht diese Termine schon gehabt und auch schon unterschrieben beim Unternehmen, dann, ich glaube, ich wäre länger in den USA geblieben.
Dein MBA hast du ja, habe ich gelesen, in dem Stadtteil Malibu in Los Angeles verbracht. Das ist wahrscheinlich auch nicht das schlechteste Studentenleben dort, oder?
Ja, also ich habe dein MBA ja nicht fertig gemacht, nachdem ich nur eine Zeit lang dort war. Das war zu kurz dafür. Research war kürzer angelegt. Und ich habe in Santa Monica gewohnt, Ocean Drive, und bin dann jeden Tag früh morgens mit dem Auto nach Malibu gefahren. Und das ist eine wunderschöne Strecke. Ist herrlich. Da sitzen in der Früh schon die Surfer auf ihren Brettern und warten auf die Wellen. Und das sind unglaubliche Bilder. Vergisst man nie, wenn man das einmal gesehen hat. Und ist wirklich schön.
Und bist du für die Zeit nicht von Skiern umgestiegen auf Surfen?
Ja, doch, ein bisschen probiert. Ja.
Ein bisschen probiert, okay. Und bei Procter & Gamble warst du zum Start, aber bist dann relativ schnell gekommen zu Telekom Austria und hast es da schon mit Mitte 30 in den Vorstand geschafft. Wie ging das so schnell?
Ich glaube, es war zum einen das Glück, in einer wachsenden Branche zu sein. In den 90er Jahren war natürlich ein Riesenboom in Mobilfunk und es wurde dauernd unterschätzt. Man hat immer wesentlich mehr Kunden geschafft, als man geglaubt hat ursprünglich. Und von daher, in einer Boombranche, in einer Wachstumsbranche, macht man leichter Karriere. Das ist das eine. Man muss, da sind aber andere auch. Und von daher muss man schon zumindest besser sein als andere, die das auch versuchen. Und von daher, es war, glaube ich, eine glückliche Fügung, dorthin zu kommen, wo eben gute Karrierechancen entstanden sind. Und dann, glaube ich, habe ich dort auch einen ordentlichen Job gemacht. Und das wurde dann gesehen, wurde unterstützt, gefördert und habe dann die Chance gehabt, sehr früh große Verantwortung zu übernehmen. Sehr jung.
Hattest du Mentoren, die dich bei dieser Karriere unterstützt haben?
Ja, absolut. Also das war schon, also gerade im Telekommunikationsbereich in Österreich war das Boris Nemzic, das war damals CEO oder eben auch Generaldirektor, wie man in Österreich sagt. Und der war ein ganz großer Unterstützer, der hier mich wirklich gefördert hat und mir auch immer wieder neue Aufgaben gegeben hat, die spannend waren, die groß waren und größer als das, was ich vorher gemacht habe. Und von daher eine tolle Unterstützung und auch eine Entwicklungsmöglichkeit, die ich hatte.
Du hast das gerade so im Nebensatz gesagt, man muss natürlich besser sein irgendwie als die anderen, um so weit zu kommen. Inwiefern warst du das? Also was waren so deine Stärken in dieser Sturm- und Drangzeit mit Mitte 30?
Ja, also ich glaube, ich hatte so eine Mischung, was vermutlich einen Marketier ausmacht. Und das ist Intuition, sehr viel Intuition und ein holistisches Verständnis der Gesellschaft, der Gesellschaftsentwicklung. Das, glaube ich, habe ich wirklich immer noch. Und das andere ist das Analytische. Und man braucht im Marketing diesen Mix aus Analytik, sehr schnelles Verstehen, sehr schnelles Rechnen können und dann eben das in einem größeren Kontext. Und da muss ich sagen, ist wahrscheinlich kein Fehler, dass ich Geisteswissenschaften studiert habe, weil es den Horizont deutlich erweitert. Und wenn man dann eben nicht nur Betriebswirtschaft hat oder VWL, sondern eben auch Philosophie gelernt hat und eben Soziologie, dann ist das etwas, wo ich glaube, dass es einen eigentlich ganz gut vorbereitet auf eine spätere Tätigkeit, die auch Breiteres umfasst. Ich glaube, das Expertentum ist das eine. Je mehr man aber im Vorstand eines Unternehmens agiert, umso mehr trifft man ja auch Entscheidungen, die gesellschaftliche Relevanz haben, die sehr viele Menschen betreffen, die auch, wo es auch um die Zukunft des Unternehmens geht. Und hier ausgewogene Entscheidungen treffen, trotzdem aber immer wieder auch ein Risiko zu nehmen, ein kalkuliertes Risiko, und voranzukommen und hier eine gute Performance hinzustellen, ist eben wichtig. Und ich glaube, da hatte ich ganz gute Grundlagen dafür.
Hast du ein Beispiel für eine Situation, wo dir exakt diese Mischung aus eben BWL, Analytik, Marketing, wie du sagst, aber eben auch Kommunikations- und Sozialwissenschaften zugute kam, also wo dieses, sage ich mal, Intellektuelle und Weltenbürgerliche, die dir total geholfen hat, vielleicht bei einer bestimmten Entscheidung oder bei einer Situation?
Ja, ich hatte zweimal. Ich habe oft mich gemeldet zu Jobs, die niemand wollte. Und ein Job war zum Beispiel, der Marketingvorstand des Festnetzes in Österreich zu werden, Incumbent.
War nicht so und wirklich dieses, sexy damals, ja?
Nein, das war überhaupt nicht sexy. Ich kam ja von der Mobilfunkwelt und die war natürlich, die war strahlend, die war shiny, die war cool, die war Wachstum, die war alles nur großartig. Festnetz war das Gegenteil. Da hatte man ein schrumpfendes Ergebnis seit 15 Jahren, also 15 Jahre schrumpfende Umsätze. Das macht ja depressiv. Und dort bin ich eingestiegen und eigentlich haben dort viele gesagt, das wird schon vorbeigehen. Ja, so ein bisschen österreichisch. Und das war aber nicht so, sondern es wurde weiter noch schlechter. Und als ich das dann übernommen habe, habe ich eine ziemlich große Wette gemacht. Ich habe ein Konvergenzpaket aufgestellt, ein Kombipaket. Und dieses Kombipaket war eine Mischung aus Mobilfunk, Festnetz und TV. Und eigentlich war die Schwäche des Unternehmens war, dass man sehr hohe Preise hatte, dass der Mobilfunk attackiert hat, dass sehr billige Festnetzanbieter waren wie Tele2 und sehr gute Kabelnetzprovider UPC. Und da ist man zerrieben worden. Da stand man dann irgendwann in der Mitte und ist zerrieben worden zwischen diesen Billiganbietern und der höheren Qualität und Geschwindigkeit. Und durch dieses Bündeln, das war eben der Vorteil des Unternehmens A1, dass man alles anbieten konnte, vom Fernsehen über Breitband über Mobilfunk und das sehr aggressiv gepreist, aber nur zusammen. Das war die Wette auf, zu Beginn geht es vielleicht runter, aber dann, wenn alles gut läuft, dann kann es ins Wachstum drehen. Mhm. 2 Jahre ging es runter und dann Wachstum bis heute. Und das ist daher etwas, das war eine große Wette. Da gab es damals auch einige, die wurden ziemlich nervös, weil natürlich zu Beginn zerstört man diese hohen Tarife, aber es war völlig klar, die können nie Bestand haben. Und daher war das war eine hohe Wette. Hätte es nicht funktioniert, wäre ich gefeuert worden. Und von daher war das irgendwie sehr, ja, you reach nothing without taking any risk. Also das, anders geht's nicht. Und das andere war, als ich nach Bulgarien ging, ich wollte unbedingt ins Ausland, ich wollte unbedingt weg. Und zwar zusätzlich zu meiner Aufgabe in Österreich. Und habe dann den Marketingvorstand angenommen, auch für Bulgarien.
Mitte der Nullerjahre muss das so um den Dreh gewesen sein, oder?
Ja, irgendwie ein bisschen später. Ja. Und dort war es so, dass wir ein Unternehmen gekauft haben, es war die größte Akquisition der österreichischen Wirtschaftsgeschichte um 1,6 Milliarden. Und daher schon wichtig. Und das ist auch ein Land, wo jetzt nicht alles ganz so geregelt abläuft wie in Deutschland, wenn ich es mal so formulieren darf. Und in dem Umfeld, wo durchaus politisch auch immer wieder Veränderungen gegeben waren, ein Unternehmen zu übernehmen und das hatte eine EBITDA-Marge von 53%. Das war wahrscheinlich einer der höchsten überhaupt, die man finden konnte. Und da hat mir jeder gesagt, wenn du dorthin gehst, du kannst nur verlieren. Ja, weil nach oben geht es nicht mehr. Es kann nur nach unten gehen. Und das war mir dann schon auch eine Genugtuung. Ich war dann ein Jahr oder eineinhalb Jahre dort und wir haben es gesteigert. Also von daher, das war schon eine tolle Story. Also daher, ich glaube, man muss auch manchmal den Mut haben, die Dinge zu machen, wo sowieso jeder glaubt, das wird nichts, weil dort hat man die größten Chancen zu gewinnen. Und das ist daher für mich auch so ein Learning. Hebe auch dann die Hand, wenn die anderen es nicht tun. Und dann glaube ich eben an meine Kreativität und Innovationskraft. Ich finde immer einen Weg, immer. Und das ist daher auch etwas, da glaube ich an das, was ich kann, glaube an die Teams rund um mich, weil aus dort gibt es immer massig Know-how und Informationen und passionate people. Und von daher diese Kombination, man kann da fast immer gewinnen und man kann jedes Unternehmen umdrehen und wieder ins Wachstum bringen. Da bin ich wirklich überzeugt davon.
Und das scheint den Boris, deinen Mentor damals, ja auch beeindruckt zu haben, dass er dich dann sogar später, oder du wurdest ja zumindest später dann CEO von Telekom Austria.
Ich wurde dann sein Nachfolger und Group CEO und Vorstandsvorsitzender der Telekom Austria Gruppe, richtig. Ja.
Quasi als jemand, der sich erst beim Festnetz bewertet und dann in Bulgarien sogar noch geschafft hat, diese irre Marge zu steigern.
Ja, ich war da irgendwie einfach, es war ziemlich klar, dass ich der Nachfolger sein würde und von daher war das dann auch so, ja.
Also rein privat stelle ich mir vor, war es ja zu der Zeit für dich auch total interessant und mit Wandel natürlich verbunden, denn ihr habt 2007, 2008 euer erstes Kind bekommen, also auch gerade so in der Zeit, wo du, glaube ich, noch in Bulgarien warst und dann eben 1-2 Jahre später CEO wurdest. Und deine Frau, die hat ja, glaube ich, auch bei Telekom Austria gearbeitet, ne? Und ihr wart ja beide total, oder seid ja beide total ehrgeizig und macht Karriere. Wie habt ihr das eigentlich geschafft, Familie und Kind zu vereinbaren zu der Zeit?
Ja, das ging schon.
Familie und Karriere, Verzeihung,
das meinte ich. Ja. Nein, das ging schon und war schon managebar. Aber es stimmt, wir haben uns dort im Unternehmen kennengelernt, so wie es anderen eben auch geht. Und sie ist dann ins Ausland gegangen, nach Kroatien, war 5 Jahre in Kroatien und war dort aber CEO für diese Company. Also das war eine 500 Millionen Umsatz-Company und war dort CEO, war Managerin des Jahres in Kroatien, also hat dort einen tollen Job hingelegt. Als sie dann zurückkam, wieder nach Wien, dann hat der Aufsichtsrat aber entschieden, dass sie das Unternehmen verlassen muss. Ich finde das eigentlich sehr unfair. Aber das war, ihr seid Familie und zwei im höchsten Management des Unternehmens geht nicht. Und ja.
Und ach so, also aus compliance-technischen Gründen,
ja,
oder wie?
Ja, ja. Okay. Es war hart. Also es war nicht einfach.
Und warum sie und nicht du?
Ja, weil ich das CEO der Company. Jetzt kann man aber sagen, ist das ein Grund? Weiß ich nicht. Aber es war irgendwie, ja. Also fand ich auch nicht fair. Meine Frau fand es noch unfairer. Aber es war eben etwas, was sich dann so ergeben hat. Sie ist dann in eine andere Branche, in ein anderes Unternehmen und hat sich dort super etabliert und ja, macht jetzt wieder etwas anderes, macht Venture Capital und investiert in Firmen und Startups und ist dort super erfolgreich. Also von daher. Und mit Kindern, das ging schon. Und auch jetzt, manche Kompromisse muss man machen. Und trotzdem sind unsere Kinder dabei sehr selbstständig geworden, in Klammer, weil sie auch mussten, Klammer zu. Und ich glaube, das ist auch kein Fehler, wenn man selbstständige Kinder hat, die Dinge auch selber schaffen müssen. Und mir hat einmal ein Genetiker gesagt, das Wichtigste, was man Kindern mitgeben kann, weil das ja immer so eine Frage ist, was gibt man Kindern mit? Problemlösungsfähigkeit. Lass sie Probleme selber lösen. Also Kindern, denen man immer die Probleme löst und abnimmt, denen tut man nichts Gutes.
War es eine große Umstellung, dass ihr euch dann vermutlich jetzt so in den letzten 12, 15 Monaten mit der ganzen Familie so viel, stelle ich mir vor, gesehen habt, wie vielleicht vorher noch gar nicht wegen Corona?
Ja, stimmt. Ja. Also wir waren natürlich hier, gab Zeiten, da waren wir alle vier hier zu Hause. Die Kinder sind heute den ersten Tag wieder beide in der Schule. Eine kam schon zurück, die andere kommt jetzt dann. Und die Kleine ist Tennis spielen und die Große kommt in einer Stunde, glaube ich. Und ja, das war neu. Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Meine Frau ging dann ins Büro hier in München, einfach um Ruhe dort zu haben. Und das Büro war leer. Kinder waren hier mit mir. Und ja, wir haben dann uns das Leben irgendwie so organisiert, dass wir vernünftig zu essen hatten und haben uns auch ein bisschen neu kennengelernt. Und das war gut so, weil sonst bin ich ja sehr viel weg von Montag bis Donnerstag. Mhm.
Und ist deine Frau dann auch so eine Art Mentorin für dich gewesen oder immer noch, weil sie ja auch sehr viel Erfahrung hat in der Branche, in der du auch weiter Karriere gemacht hast?
Ja, schon. Also wir diskutieren Startups. Also sie sagt mir, was es da gerade wieder so gibt am Technologiemarkt. Ich finde das super spannend. Ich bin ein riesen Fan von Innovation, von Startups, von Technologie. Investiere auch selber in Unternehmen. Und das ist daher für mich spannend, was sie da genau macht. Also jetzt setzt sie gerade einen neuen Fonds auf für Climate Tech und Industrial Tech. Also spannend, Digitalisierung von Unternehmen und eben auch Nachhaltigkeit. Was kann man tun? Welche Ideen und Startups gibt es dazu? Finde ich immer interessant und sie kennen sich nach wie vor natürlich in Telekommunikation auch sehr gut aus. Also auch da kann man absolut Themen diskutieren und wir machen das auch.
In was für Unternehmen investierst du, wenn ich fragen darf? Also kennt man die, sind das bekannte Startups oder?
Jetzt ganz breit gestreut. Also das sind Firmen in den USA, es sind also breitest verstreut, meistens in etwas Technologielastiges.
Aber noch nichts Börsennotiertes, sondern wirklich in der früheren Phase.
Nein, genau.
Okay. Ja, und diese Karriere bei Telekom Austria hatte ich dann ja vermutlich auch empfohlen für höhere Weihen, nämlich bei Vodafone die Deutschland-Chefposition aufzunehmen. Wie ist das denn da eigentlich? Ich meine, du bist ja noch weit davon entfernt, 60 zu sein. Hast du Ambitionen, irgendwann mal Group-Chef zu werden?
Also ich habe bis dato es geschafft, in meinem Berufsleben nie nach einer Gehaltserhöhung zu fragen und nie nach einem Job zu fragen. Und das ist daher etwas, ich bin damit gut gefahren. Wenn man mich für eine Position oder ein Assignment, ein spannendes haben will, dann wird man mich fragen. Also I trust in myself, dass ich die Dinge, die ich mache, gut mache. Und wenn man sie gut macht, dann wird man irgendwann für das eine oder das andere in Erwägung gezogen. Das kann innerhalb einer Vodafone sein, das kann außerhalb einer Vodafone sein. Also von daher ist das etwas, wo ich sage, es macht wahnsinnig Spaß hier, es ist ein super Team. Und was sich ergibt, das ergibt sich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt planen würde oder etwas massiv anstreben würde. Das ist nicht
der Fall. Nee, aber ich meine, es könnte ja sein, weil ja Deutschland auch der wichtigste Markt ist mit Abstand für Vodafone weltweit, dass dann quasi das so der Empfehlungsposten ist sozusagen.
Nein, also das ist jetzt überhaupt kein Thema und von daher, ja, kann man es auch gar nicht großartig weiter diskutieren.
Ich habe als Vorbereitung für unser Gespräch mal in den jüngsten Jahresbericht geschaut von der Vodafone Group. Da steht über deine Rolle, ich zitiere mal ganz kurz: Hannes is responsible for defining Vodafone's strategy in Germany, executing commercial plans and delivery against KPIs. Also die
Ja, übersetzt heißt 50% des Cashflows der Gruppe zu liefern.
Punkt. Okay, also das wäre jetzt meine konkrete Frage gewesen. Was sind die für dich wichtigsten KPIs, also Kennzahlen?
Naja, also Cashflow ist schon ein sehr wichtiger Wert, weil aus dem heraus sich natürlich die Dividende lukriert. Und von daher ist das natürlich für die Vodafone-Gruppe sehr wesentlich, dass wir hier eine gute Entwicklung haben, dass wir Wachstum aufzeigen und dass wir die Möglichkeiten, die wir auf einem sehr stabilen, sehr großen Markt Deutschland nutzen, um hier auch ein solides Ergebnis zu erzeugen. Und das machen wir.
Und ihr habt ein Drittel Marktanteil im Internetbereich und du hast ja vorhin schon anhand deiner Karriere geschildert. Ich denke jetzt nochmal an Bulgarien und diese Steigerung der EBITDA-Marke. Das ist dich, glaube ich, schon pusht, auch so Zahlen zu steigern. Wo würdest du da gerne hin?
Naja, wir haben vor 5,5 Jahren begonnen bei einer EBITDA-Marge von 32%. Wir haben jetzt circa 43%. Also von daher war das eine steile Steigerung. Und ich glaube, wir sind profitabler als andere Telekommunikationsunternehmen in Deutschland. Das ist schon mal eine gute Position. Dort wollten wir auch hin.
Also es erstaunt mich, dass die EBITDA-Marge gleichzeitig so stark steigt, wie du sagst, in den vergangenen 5 Jahren. Aber wenn man den Aktienkurs von Vodafone sieht, der Vodafone Group weltweit, dem ist es ja überhaupt nicht anzuschauen. Der ist ja in den vergangenen Jahren um ein Drittel gefallen. Ich weiß nicht, ob du selber Aktien hast, aber alle Leute, die sie haben, werden sich wahrscheinlich schon fragen, wann gibt es denn da vielleicht mal den Turnaround?
Ja, ich habe ziemlich viele Aktien und von daher ist mir das schon auch bewusst, wie die Entwicklung war in den letzten Jahren. Ich glaube, wir sind als Industrie, als Telekommunikationsindustrie einfach derzeit nicht sehr geliebt. Warum? Weil wir sehr viel investieren müssen und das Datenvolumen steigt rasant mit über 40% jedes Jahr an. Das passiert aber leider nicht beim Umsatz und das ist daher etwas, womit wir zurechtkommen müssen, dass es viele Spieler gibt. Europa ist hier ein Markt, der vermutlich überreguliert ist. Also nur im Vergleich, China hat 3 Mobilfunker, USA hat 3 Mobilfunker und Europa hat über 120 und Deutschland hat 4. Also das zeigt alleine schon, dass hier eine Verzwergung auftritt. Kleine Spieler, die natürlich insgesamt verglichen jetzt mit einer AT&T oder einer Verizon oder einer China Mobile eben klein sind und weniger Cashflow generieren. Und das ist daher etwas, das ist aufgrund dieser sehr rigiden Wettbewerbspolitik, wo man keine European Championship, also globale Spieler, die aus Europa heraus sich entwickeln, sondern wo man sie klein hält, indem in jedem Land eine ganze Anzahl, 3 oder 4 Spieler tätig sein sollen.
Das wird dazu. Das könntest du ja versuchen zu verändern, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, um das ein oder andere Unternehmen zu kaufen, um dann das Vodafone einzuverleiben, oder?
Du meinst jetzt genauso wie schon passiert, genauso wie schon passiert ist in Deutschland, wo dann durch die zusätzliche Regelung ein neuer geschaffen wurde. Also daher, es hört nicht auf. Es gibt, wenn man das macht, dass man tatsächlich eine Akquisition macht und versucht, einen Markt zu konsolidieren, dann gibt es laut dem jetzigen europäischen Wettbewerbsregime immer wieder eine Lösung, dass man hier einen weiteren zulassen muss. Und das ist daher eigentlich keine Verbesserung. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, das kann man schon so machen, aber man wird dann nie die beste Infrastruktur haben und man wird dann auch nicht die profitabelste Industrie haben. Und das wird eben nicht geschätzt, weil man damit es schwer hat, seine Kapitalkosten zu verdienen. Und das findet ein Markt, ein Investitions-, ein Kapitalmarkt nicht sehr lustig, wenn man hier investiert und man verdient gerade mal seine Kapitalkosten. Also da gibt es bessere Invests. Daher ist Telekommunikation jetzt ein Bereich, der jetzt nicht sonderlich gestürmt wird. Und das führt dazu, dass auch eine Deutsche Telekom im Aktienkurs in Wirklichkeit komplett flach dahin fährt, obwohl eigentlich die Entwicklung in den USA eine sehr erfolgreiche und stark wachsende ist. Also daher Telekommunikation, ich glaube, die Zeit wird noch kommen, weil Telekommunikation die Basis für alles ist.
Wie wichtig ist die Kennzahl Kundenzufriedenheit für dich?
Ja, schon sehr. Also ich glaube, ein Kunde entscheidet sich für uns oder für andere Betreiber. Und das ist daher schon wichtig, dass wir hier gute Produkte haben, gutes Service haben und die Kundenzufriedenheit passt. Und ich glaube, da ist man nie gut genug. Da muss man jeden Tag einfach immer wieder dran arbeiten und versuchen, hier die besten Lösungen für die Kunden zu schaffen.
Da gibt es ja, glaube ich, im angelsächsischen betriebswirtschaftlichen Bereich diesen schönen Begriff Net Promoter Score, ne? Also die Anzahl der Kundinnen und Kunden, die euch als Unternehmen weiterempfehlen würden. Mhm. Weißt du, wo der aktuell steht bei Vodafone?
Ja, weiß ich schon. Hängt natürlich davon ab, welches Produkt man jetzt heranzieht. Mhm. Aber das ist so im 16%. 16 ist der eine NPS-Score, den wir haben. Aber von daher, ich bin mir nie ganz so sicher, wie sehr NPS wirklich das jetzt genau abbildet. Ich glaube, man muss einfach ein gutes Verständnis dafür haben. Man muss wissen, wie viele Beschwerden gibt es. Wie raten uns die Kunden wirklich? Ich finde da so ein One-Star, Five-Star-System eigentlich ganz gut. Dann haben wir Medallia. Das ist eben auch so eine Plattform, die Informationen einsammelt. Also es gibt verschiedene Quellen, um Kundenzufriedenheit feststellen zu können. In Wirklichkeit tragen alle ein bisschen dazu bei, ein kompletteres Bild zu haben.
Eine wichtige Quelle für die Öffentlichkeit, die ja auch meistens sehr laut ist, sind die Verbraucherzentralen, die jetzt vor ungefähr einem Monat eine neue Studie veröffentlicht haben, nach der Vodafone leider quasi der führende Anbieter ist, was Kundenbeschwerden betrifft. Also ich habe in diese Studie mal reingeschaut, da steht, unter den 5 größten Anbietern von Breitband und Festnetz entfielen im Jahr 2020 66%, also 2/3 aller Beschwerden auf Vodafone. Wie erklärst du dir das?
Es sind im Wesentlichen zwei Dinge, die hier schwierig waren und wo wir uns natürlich blitzartig verbessern wollen. Das eine sind zum Teil von Vertriebspartnern angewandte Vertriebspraktiken, die nicht in Ordnung sind. Also da wurde verkauft, und ich würde das als nicht compliant bezeichnen, was da passiert ist.
Also Druckerkolonnen auf gut Deutsch gesagt.
Genau. Also das gab es. Wir wollen das nicht, wir sagen das auch sehr klar und wir trennen uns von diesen Partnern, die so etwas machen. Also daher, da haben wir sehr klare Regeln und also von daher haben wir ein hohes Interesse, das loszuwerden, abzudrehen und wir werden uns von allen Partneragenturen trennen, die eine Geschäftspraktik pflegen, die nicht in Ordnung ist. Das werden wir ganz klar auch so machen. Und dann hatten wir auch mal eine schwierige Zeit zu Beginn, dass manche Regionen mit dem Kabelnetz hier echt eine Überlastung erlebt haben. Da haben wir Kapazitäten erhöhen müssen. Die sind jetzt erhöht.
Ja, also dass das Internet einfach bei manchen Leuten lief.
Genau.
Löcher hat, ja. Also ich weiß nicht, ob du auch bei YouTube unterwegs bist oder deine Töchter vermutlich zumindest. Da gibt es ein Video von einem sehr bekannten YouTuber, der eigentlich über Lego berichtet. Der heißt Held der Steine und er hat ein Video vor ungefähr einem Monat veröffentlicht mit fast 400.000 Aufrufen, 20 Minuten lang, wo er genau über dieses Problem von Vodafone quasi aus eigener Erfahrung berichtet. Und es ist gruselig, was da für Kommentare drunter stehen. Also da sieht man schon, dass das...
Ja, ich kenne das, weil wir uns mit all diesen Themen beschäftigen. Ja. Und ich meine, wir haben 57 Millionen Kunden auf Mobile und wir haben nochmal 8 Millionen Kunden auf Breitband. Das sind viele Kunden, das ist viel Verantwortung. Läuft immer alles, jeden Tag, jede Minute perfekt? Wahrscheinlich nein. Und trotzdem bemühen wir uns jeden Tag, dass es möglichst perfekt läuft. Und ich kümmere mich auch persönlich darum. Also wer immer mir auch eine Mail schreibt, also ich kümmere mich um diese Dinge, damit es gut läuft. Ich glaube, das ist das, was man als Kunde erwarten kann und auch muss.
Aber habe ich das richtig verstanden? Ich kann als Kunde dir als Vodafone-Chef eine Beschwerde-E-Mail schreiben und du antwortest sogar? Wie soll das gehen?
Naja, das Problem ist, wenn ich jetzt sage, das ist so, dann schreiben noch mehr.
Ich glaube auch.
Aber natürlich kann man das machen. Und das ist dann etwas, wo ich auch damit rechne, dass vorher der Service das alles schon abfängt. Ich bin nicht da, um jede Frage zu beantworten. Mm. Ich bin dann da, wenn etwas wirklich gar nicht funktioniert. So hätte ich das auch gerne gehandhabt, dass einfach, es gibt eine verantwortliche Geschäftsführerin, Heide Baumann, die kümmert sich um Service. Die ist verantwortlich, dass schnell abgehoben wird, Probleme schnell gefixt werden und dass insgesamt das Serviceerlebnis einfach ein gutes ist. Das ist ihre Aufgabe in der Geschäftsführung. Mhm. Und die macht das auch gut, ist ziemlich neu und die hat jetzt natürlich auch einiges zu tun, aber es gibt hier zuständige Fachbereiche, die sich darum kümmern, das abzuarbeiten. Klar, das ist der Normalweg, den man wählen sollte.
Ja, wie ein moderner CEO heutzutage oder wie es sich für einen modernen CEO heutzutage gehört, bist du ja auch auf LinkedIn präsent und hast dort schon über 30.000 Follower. Schreiben dir da auch manche Leute wegen Problemen von Vodafone?
Ja, na klar, gibt schon. Also das ist natürlich auch etwas, Social Media ist natürlich ein sehr schneller Draht und auch da gibt es immer wieder auch mal, es gibt Lob, es gibt aber auch Beschwerden. Es gibt alles und in der Erwartung, dass immer alles sehr schnell adressiert wird und gemacht wird. Also das ist daher, schon. Ja,
und machst du LinkedIn selbst oder macht das ein Team für dich?
Ich mache es zum Teil selbst und es ist eine Person, die hier noch unterstützt.
Mhm. Das ist ja ganz spannend. Im deutschen Unternehmensbereich gibt es eigentlich wenige CEOs oder Branchen, die stark sind bei LinkedIn, aber in der Telekommunikation ist es anders, weil Tim Höttges ist, glaube ich, einer der CEOs in Deutschland mit den meisten Followern über 100.000 und eben du, wie gesagt, 30.000 ist ja auch echt schon viel. Siehst du da, euch da eigentlich auch im Wettbewerb sozusagen als Personenmarke?
Nein.
Tim Höttges und dich?
Nein, ich bin ein Migrant aus Österreich und von daher erkennt man mich hier bei weitem nicht so, als würde man hier sozialisiert werden, hier studiert haben, hier sein ganzes Leben gearbeitet haben. In Österreich kennen mich sehr viele. Aber ich glaube, es ist natürlich, wir sind kein DAX-Unternehmen und das ist ein Unterschied nochmal DAX-Unternehmen und eben auch in Deutschland sozialisiert sein, aber it is what it is. Also von daher, ich glaube, ich setze die Bekanntheit ein fürs Unternehmen, soweit ich kann und soweit es Sinn macht. Und wir wollen hier erfolgreich sein. Und ich glaube, das ist bis dato ganz gut geglückt. Wir waren die letzten 5 Jahre das am stärksten wachsende Telekommunikationsunternehmen in Deutschland. Also von daher, tick in the box.
Ich hatte nur den Eindruck, dass es bei dir ein bisschen ambitionierter ist mit der Person eben auch in dem Vordergrund, weil du eben bei LinkedIn so präsent bist und weil du ja auch Instagram, glaube ich, in diesem Jahr gestartet hast, dachte ich, es gäbe so eine kleine Personenoffensive der Marke Hannes Ametsreiter.
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich sehe das völlig anders. Es ist für mich ein Tool, das ich für das Unternehmen nutze. Es ist eine Chance, Informationen zu teilen, ohne jetzt unbedingt dafür Werbegelder bezahlen zu müssen. Also es ist ein kostenloser Kanal. Und von daher ist das doch herrlich, wenn man eine Reichweite hat, die man nicht bezahlen muss und wenn man damit ein Unternehmen auch gut profilieren kann. Also daher, nein, überhaupt nicht. Mhm. Also mir ist das nicht sonderlich wichtig. Und ich muss auch sagen, ich bin auch sehr entsetzt, was da zum Teil für Kommentare kommen. Also das ist nicht in Ordnung, wie da manche agieren auf Social.
Wenn man dir auf LinkedIn folgt, dann stolpert man in fast jedem dritten, vierten Post über das Wort Giga oder Gigabit, Gigabit-Gesellschaft. Das ist ja das, womit ihr euch positionieren wollt, als quasi der Anbieter, der den Leuten sehr schnelles Internet, eben ein Gigabit schnell nach Hause bringt. Wie ist es eigentlich, wenn du dann liest, dass zum Beispiel die Telekom künftig pro Jahr 1 Million Haushalte mit Gigabit-Leitungen versorgen soll? Macht dich das dann nervös oder wütend oder wie reagierst du auf solche Wettbewerbskampfansagen?
Naja, wir haben heute schon 23 Millionen Haushalte mit einem Gigabit angebunden. Also von daher können wir eigentlich ganz entspannt sein. Das ist eine Riesenfestung, die es gibt. Die wächst jedes Jahr sehr ordentlich. Wir legen immer mehr Gigabit-Kunden zu und Breitband-Kunden zu. Außerdem bauen wir außerhalb Kabelnetzes Glasfaser und wir sind da, glaube ich, ganz gut unterwegs. Und eine Telekom investiert jetzt endlich in Glasfaser, nachdem man das sehr lange Zeit nicht gemacht hat. Wenn Sie mit einer Geschwindigkeit von 1 Million pro Jahr bauen, dann brauchen Sie 23 Jahre, um so weit zu sein, wie wir heute sind. Also von daher, ja, es ist ein Wettrennen, wie immer am Markt. Es ist daher die Frage, wer setzt sich durch? Wir haben sehr günstige Angebote. Das Gigabit gibt es bei uns um 49 Euro. Das kostet bei anderen Glasfaseranbietern das Gigabit 80 oder 90 Euro. Also von daher, ich glaube, wir haben eine sehr gute Leistung zu einem sehr guten Preis.
Wie kommt es eigentlich, dass ihr da so günstig sein könnt, obwohl ja eure Marge, wie du gerade gesagt hast, so stark ist gleichzeitig?
Ja, weil wir eine Technologie benutzen, die sehr effizient agieren kann. Also Kabel hat verschiedene neue Standards, der neueste ist derzeit DOCSIS 3.1 und er schafft ein Gigabit und mit ganz wenig Investition, also mit relativ wenig Investition schafft man hier viel mehr Leistung. Und es wird weitergehen, DOCSIS 4.0 wird 10 Gigabit unterstützen. Also daher, die Reise geht hier weiter und das wird das Kabelnetz über Zeit perspektivisch zu einem Glasfasernetz. Also das ist daher etwas, das segmentieren wir immer mehr und fiberisieren wir immer mehr und damit wird es zu einem Glasfasernetz.
Bei diesen Anschlüssen ist es ja so, du hast gesagt, ihr habt 23 Millionen Haushalte theoretisch angeschlossen, aber wie ich gelesen habe, haben sich in Anführungszeichen nur 8 Millionen dafür entschieden, auch diesen superschnellen Anschluss zu nutzen. Wo ich mich gefragt habe, kann es sein, dass die Leute das aktuell einfach noch gar nicht brauchen? Also bei Gigabit muss
man
ja wissen.
Nein, das ist nicht der Fall. Also wir haben über 50% der Kunden haben mehr als 250 Megabit bei uns. Mhm. Ja, das ist das, wo es bei einem anderen Betreiber aufhört. Das ist die schnellste Stufe bei 250. Wir haben mehr als 50% über 250 und wir haben 1 Million Gigabit-Kunden. Das ist eine unfassbar hohe Zahl. Das hat niemand sonst in Europa. Also von daher, da sind wir gut aufgestellt. Das wächst auch sehr, sehr gut. Ja. Wie ist die Ausschöpfung des Netzes? Es ist völlig normal, dass nicht alle, wo ein Netz liegt, auch das Netz nehmen. Warum? Einer präferiert Telefonica, der andere nimmt die M-Net in München, den City Carrier, der andere was immer. Also es gibt tausend Gründe. Es kann sein, dass man eine andere Marke mehr schätzt. Es kann sein, dass man einen anderen Betreiber besser kennt oder eben wertschätzt. Also von daher, das ist völlig normal. Wir haben eine Durchdringung von 38%, das ist gut. Mhm. Ich glaube, dass 50% ohne Probleme erreichbar sind. Und auch darüber hinaus ist noch was möglich.
Ja. Ich habe dich das gefragt, Hannes, weil ich wusste ehrlich gesagt erstmal selber nicht, was Gigabit eigentlich technisch heißt. Also Gigabit 1000 Mbit pro Sekunde, 125 ja. Megabyte. Man braucht 25 Megabit pro Sekunde, habe ich gelesen, für einen Stream. Ja, also wenn ich Netflix streame oder ein gutes YouTube-Video oder so. Also ist ja schon die Frage, wofür brauche ich dann 1000 Mbit? Ist es nicht einfach so schnell, dass man sich fragt, wofür muss ich denn 50 Euro zahlen, wenn ich doch eigentlich nur Netflix zu Hause will?
Also natürlich liegt das immer an den jeweiligen Nutzern. Und wir haben gestartet vor 5 Jahren, da hat jeder gesagt, 50 Megabit sind genug. Hätten wir 50 Megabit hier gehabt und 4 Personen haben Home Learning, Home Office etc., wäre es nicht genug. Also von daher, es entwickeln sich die Geräte, und wenn man heute nach Japan sieht und sich dort die TV-Geräte ansieht, die haben 8K. Ja, also wir haben jetzt gerade mal High Definition. 4K gibt es schon, aber noch weniger. Und 8K gibt es in Japan und Korea. Mhm. Und das sind Fernseher, die saugen dermaßen viel Bandbreite, dass man hier einfach eine andere Ausrüstung erstatten muss. Und wenn wir jetzt in eine Zukunft blicken, wo es Augmented Reality gibt, wo es Virtual Reality gibt, wo es riesige 8K-Fernseher gibt und irgendwann gibt es 16K-Fernseher. Wenn man YouTube nimmt, YouTube war zu Beginn mit SD, dann mit HD. Allein der Sprung von SD auf HD war eine Verdoppelung des Datenvolumens. Also von daher, ich mache mir um die Auslastung überhaupt keine Sorgen. Es ist eher die Frage, ob man da nicht zu kurz springt bei manchen, wenn die einfach einen Minimotor einsetzen und dann glauben, schnell fahren zu können, das wird halt nicht funktionieren. Also daher, je mehr Software eine Rolle spielt, je besser Displays werden, je brillanter, tiefenschärfer die werden, umso mehr hat man auch die Anforderung, dass wirklich hier eine exzellente, schnelle, stabile Bandbreite zur Verfügung gestellt wird.
Also was du da für die Zukunft beschreibst, leuchtet mir total ein. Ich glaube auch, dass es sich rasend schnell verändern wird, aber Stand jetzt vermute ich mal, dass die Deutschen eher darauf pochen, schnelleres Internet im Zug zum Beispiel zu haben, keine Funklöcher mehr zu haben, als irgendwann 8K zu Hause zu streamen, oder? Würdest du das nicht sagen?
Nein, ich würde sagen, wir sollten alles wollen. Ich glaube, es wäre ein schöner Wunsch zu sagen, wir wollen die beste Infrastruktur der Welt oder eine der besten. Und da muss natürlich dazu gehören, dass man 5G überall verfügbar macht, dass man die entsprechenden Bandbreiten und Geschwindigkeiten hat. Da gehört dazu, dass Räume gut versorgt sind, Indoor gut versorgt ist, dass auch Züge gut versorgt sind. Also da ist hier einfach in vielen Bereichen definitiv noch zu arbeiten. Aber es geht nur in Zusammenarbeit auch mit Politik und BNetzA, Regulation.
Findest du denn eigentlich, dass es ein fairer Wettbewerb ist mit der Telekom, wenn man bedenkt, dass die ja immer noch fast zu 32% vom Staat mit Anteilen gehalten werden?
Ich würde sagen, es ist halbwegs fair, ja, aber es ist immer natürlich eine gewisse Verzerrung, wenn es Unternehmen gibt, die eine Bundesbeteiligung haben. Ja.
Also ich frage vor allem, weil ich habe eine Aussage von dir in einem Interview gelesen im April, das fand ich sehr interessant, wo es eben um diesen Ausbau von schnellem Internet in Deutschland ging, wo du wörtlich gesagt hast, die Telekom solle sich doch als Bundesbeteiligung vor allem darauf konzentrieren, Glasfaser eben dort zu legen, wo es bisher nur langsames DSL gibt. Also logischerweise nicht da, wo ihr schon schnelles Internet hingelegt habt. Kam da eigentlich schon irgendwas zurück von denen, oder?
Nein, natürlich nicht. Aber es ist doch irgendwie logisch, dass man sagt, also man will Teilhabe und man will, dass alle in die Lage versetzt werden, ein wirklich schnelles Internet zu haben. Daher ist es doch eigentlich nicht logisch, dass jetzt ein Gigabit-Netz überbaut wird, sondern es wäre eigentlich logisch, dass man dort baut, wo man eine schlechte Versorgung hat. Und wir haben genügend kleine, dünne Kupfer-DSL-Schnüre, die eben gerade mal 6 Megabit schaffen oder 10 oder 20, also nichts. Und dort zu verstärken, wäre eigentlich volkswirtschaftlich natürlich wesentlich mehr Effekt.
Naja, und ist es nicht auch betriebswirtschaftlich getrieben, dass die Telekom sich am Ende um die gleichen Kunden buhlt wie ihr, nämlich die Leute, die auch bereit sind, für schnelles Internet mehr Geld auszugeben?
Nein. Nein, ich glaube, dass es eine große Bereitschaft dort gibt, viel Geld auszugeben. Daher finde ich ja großartig, dass eine deutsche Glasfaser am Land ausbaut. Mhm. Dort, wo eben langsames Internet gibt, dort, wo die Bereitschaft sehr groß ist, auch einiges zu bezahlen für ein sehr schnelles, gutes Internet. Und daher dort Fiber to the Home zu verlegen, finde ich großartig, finde ich gut.
Wie ist das eigentlich in Düsseldorf, eurem Stammort? Wie werden die Menschen da konkret davon profitieren, dass ihr eben dort eure Hauptniederlassung habt? Gibt es da irgendwie schnelleres Internet als woanders oder inwiefern spürt man das?
Wir haben dort eigentlich alles in Düsseldorf. Es war der erste 5G-Call in Deutschland, den hat ja Vodafone gemacht und der war in Düsseldorf am Campus, am Dach der Parkgarage, vom Dach des Towers und dann haben wir dort ein Glasfasernetz, wir haben ein Kabelnetz, also wir haben dort eigentlich alle Technologien verfügbar. Wir haben 5G, wir haben 5G Standalone, also wir haben dort alles schon im Einsatz.
Wir haben zum Abschluss des Podcasts noch eine Frage aus dem Publikum, die ich dir nicht vorenthalten möchte. Und zwar witzigerweise von einer Kollegin bzw. Mitarbeiterin von dir, die uns Folgendes per WhatsApp zugeschickt hat. Ich spiele es dir einmal vor.
Hallo Hannes, hier ist Anais und ich arbeite bei Vodafone in Düsseldorf. Im Townhall Talk können wir dich ja alles rund um unser Geschäft fragen. Und daher kommt hier eine persönliche Frage über den Podcast. Was war die wichtigste Lektion für dich als Salzburger zur rheinischen Lebensart? Und umgekehrt, was müssen Rheinländer wissen, um in Salzburg klarzukommen? Mach's gut und bis hoffentlich ganz bald wieder am Campus. Bis dann.
Ja, lustige Frage, aber berechtigte Frage. Also ich kann mich gut erinnern, als ich hier war und ich bin mit dem Auto, Taxi oder wie auch immer in der Karnevalszeit zum Campus gefahren. Und dann kamen um, ich glaube, 8 Uhr früh kostümierte Menschen mir entgegen und ich habe mir gedacht, was ist denn hier los? Und die gingen irgendwie direkt in die Bar. So zwischen 8 und 9 war das. Mhm. Und also das war so mein erstes Zusammentreffen mit Karneval und mit den Aktivitäten, die es hier gegeben hat. Und also das ist schon dieses Karnevalstreiben. Ich finde es lustig. Ich finde auch diese rheinländische Frohnatur finde ich großartig. Ich finde das schön, dass man einfach Humor hat, dass man gern feiert. Also das finde ich einen super Zug. Also das ist etwas, das kann man sich nur wünschen und da macht es irgendwie auch mehr Spaß, in so einer Umgebung zu sein, um von solchen Menschen umgeben zu sein. Also das finde ich toll. Karneval ist natürlich neu irgendwie und ich kann mich einmal erinnern, da war ich auch in einem Lokal zu Karneval, das war eigentlich nur das einzige Mal und habe dort ganz viele auch vom Vodafone getroffen und ich musste nachher aber wieder zurück ins Office, weil ich eine Videokonferenz hatte mit London. Und das ist schon hart, also wenn man vorher im Karnevalstreiben steckt und muss dann um 16 Uhr wieder ins Office und war kostümiert, wieder zurück, normale Kleidung.
Und vielleicht Office, schon ein paar Videokonferenzen, ne?
Ja, es war das eine oder andere. Und daher, also das war eine schöne Erfahrung auch, aber auch eine ungewohnte. Was muss man in Salzburg beachten? Also ich glaube, dass in Österreich die Dinge werden manchmal mit großer Situationselastizität betrachtet. Das heißt, es ist irgendwie so ein bisschen Auslegungssache, wie man etwas macht. Wenn man in Deutschland manchmal sehr präzise, manchmal aber auch sehr bürokratisch ist, dann ist das in Österreich irgendwie sehr fluide. Das wird irgendwie so ausgelegt und irgendwie geht das schon. Ja? Also das ist da wahrscheinlich etwas, das man auch erst gewohnt werden muss, dass hier manche Dinge ein bisschen pragmatischer sind, vielleicht ein bisschen großzügiger ausgelegt wird. Also das ist etwas, das man wahrscheinlich ja, lernen wird, wenn man sich dann dorthin begibt, irgendwo in Österreich. Wobei auch dabei wiederum Westösterreich sehr unterschiedlich ist von Ostösterreich.
Hannes, ich danke dir sehr für dieses angenehme und sehr, sehr spannende Gespräch. Alles Gute.
Danke dir.
Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf Unplugged für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch dieses Gespräch mit dem Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter gefallen hat. Schreibt uns doch gerne eure Gedanken, eure Ideen und Anregungen per Mail an hallo@wirtschaftspodcast-düsseldorf.de. Oder schaut einfach mal bei unserem LinkedIn-Account Rotonda Business Club vorbei. Kommende Woche begrüßt euch an dieser Stelle Andrea Greuner. Zu Gast hat sie dann Janine Steger und Yvonne Gottschlich, die für Henkel den Nachhaltigkeitspodcast gestartet haben. Eure Fragen für dieses Gespräch schickt ihr am besten einfach über eine Sprachnachricht per WhatsApp an uns. Die Nummer findet ihr in den Folgenotizen und die Antwort bekommt ihr dann in der nächsten Sendung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt doch unseren Podcast gerne euren Freunden und Bekannten weiter und schreibt uns eine Bewertung bei Apple oder Spotify. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und allzeit guten Empfang. Euer Max.
Wirtschaft Düsseldorf unplugged.